Es ist alles andere als einfach, ein Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Professor Lemke weiß, wovon er redet. Seit über 30 Jahren initiiert er digitale Medienprojekte und begleitet die Transformation in Unternehmen. Vor allem der Mittelstand hat es dem norddeutschen Pragmatiker und Unternehmer angetan, er versteht das Geschäft hier am besten. Vielfach hat er unter Beweis gestellt, wie er ein fremdes Team motivieren kann, das selbstständig ein Unternehmen nach vorn bringt. Hat Ihr Unternehmen auch Lust auf Zukunft? Infos gibt es unter www.gerald-lemke.de/Zukunft.
Ja, ein herzliches Willkommen hier zum Profcast. Wir werden uns heute mit einem hochaktuellen Thema beschäftigen, liebe Leute. Es geht um künstliche Intelligenz. Ja, jeder hat davon gehört und jeder hofft, dass es natürlich auch das eigene Leben bereichern wird. Aber ist das so? Nicht nur das eigene Leben, sondern wir wollen auch ein bisschen tiefer in die Wirtschaft schauen und mal so gucken, was eigentlich so in Marketing und Kommunikation für Potenziale und für Chancen, vielleicht auch sogar für Risiken da sein können, wenn man sich mit diesem Thema unterhält. Ja, jetzt bin ich kein KI-Experte. Wer ist das auf dieser Welt schon? Da gibt es wirklich nur ganz, ganz wenige. Aber mit denen darf man sich nicht unterhalten, weil die versteht man nicht. Das habe ich nämlich auch schon getan. Und deswegen freue ich mich heute einen dennoch hochkompetenten Gast aus Mannheim, meiner Universitätsstadt hier, begrüßen zu können, Dennis Lademann. Und gleich wird der Dennis mal erzählen, was er so treibt. Also bis gleich.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ja, Dennis Lademann heute hier im Profcast. Ich grüße dich, mein Lieber. Wir kennen uns schon bereits, ne?
Jawohl, Gerald.
Genau.
Einen schönen guten Morgen dir.
Wir haben eine lange Gemeinsamkeit, denn ich habe dich kennengelernt als Unternehmensgründer in Mannheim. Und da haben wir uns in einer Mietswohnung kennengelernt, als ich dich besuchte, in der du denn deine Firma aufgebaut hast mit einigen Mitarbeiterinnen und Kollegen. Ja, und jetzt bist du ja ganz gut unterwegs und bist hast eine der führenden Performance-Agenturen in Deutschland, oder sehe ich das falsch?
Ja, ganz richtig. Vielen Dank auch für die Einladung, Gerald. Vielleicht zu meiner Person, Danny Lademann mein Name. Ich bin 48 Jahre alt, habe Erziehungswissenschaften und Soziologie studiert, also empirische Kulturwissenschaften an der Uni Heidelberg. Und wie du schon gesagt hast, vor 12 Jahren haben wir gegründet, mein Partner Tobias Reinhardt, Jörg Schmidt, unser heutiger Aufsichtsratsvorsitzender und ich. Und wir haben damals gestartet mit einer Performance-Marketing-Agentur, ganz genau. Ich glaube, heute schon etwas weiterentwickelt. Wir sind heute eine Digitalgruppe mit verschiedenen Parts, die sich um das Performance-Marketing, also um das datenbasierte, datenorientierte Marketing drehen und eben Unternehmen hilft, Outcomes zu erzielen, also konkrete Ziele zu erreichen, KPIs zu erreichen, das Ganze strukturiert und systematisch. Und da sind wir eigentlich auch schon bei der Frage vielleicht, was ist Performance Marketing? Und ja, das ist unser Tun und Handeln. Und KI und Daten werden wir uns jetzt unterhalten, denn Daten sind natürlich unsere Grundlage unserer Arbeit.
Ja, genau. Und wir tauschen uns regelmäßig aus, ja, also oder unregelmäßig, also nicht jeden Tag, sondern unregelmäßig immer wieder und arbeiten ja auch mit meiner Hochschule gemeinsam zusammen. Jetzt stellt sich mir so die Frage bei diesem ganzen Thema künstliche Intelligenz, löst das eigentlich Probleme oder schafft es nicht mehr Probleme? Denn ich spreche ja auch sehr viel mit Marketers mit Marketingverantwortlichen. Wie siehst du denn das? Was sind denn so die, wo tut es denn bei den Marketingabteilungen, Bereichen mittelständischer und großer Unternehmen besonders weh gerade? Was ist denn so der Need? Wie siehst du denn das aus deiner praktischen Arbeit?
Ja, also ich glaube, dass datenbasiertes Marketing immer stärker in den Fokus rückt. Ja. Natürlich auch in, sag ich mal, volatilen Wirtschaftszeiten, wie wir sie durch Corona und Co. natürlich auch erleben dürfen, gilt es natürlich umso mehr, Business-Ziele zu erreichen, Business-Ziele messbar zu machen und natürlich auch die Ableitung in die Organisationsbereiche zu bringen, in die Leistungsbereiche zu bringen. Und gut, das Marketing ist natürlich prädestiniert, sich effizient aufzustellen und Absatzziele, Marketingziele zu erreichen. Und deshalb ist das der Datenkontext. Ich würde vielleicht noch gar nicht unbedingt von künstlicher Intelligenz sprechen, sondern vielleicht eins früher ansetzen und sagen, wo beginne ich mit Daten zu arbeiten? Ich denke, das ist so die einer der großen Punkte, wo Unternehmen gerade immer bessere Schritte gehen lernen, eben mit vorhandenen Datenkontexten deskriptiv und auch explorativ zu denken, also Hebel zu finden, um Business-Ziele besser zu erreichen. Und dann sicherlich auch der Part, wo dann die künstliche Intelligenz beginnt. Ja, also ich glaube schon, dass wir in 99% der Fälle mit Data Mining, mit explorativen Kontexten eigentlich auf dem richtigen Weg sind, uns erstmal die Basis zu legen und aus den Daten, die vorhanden sind, zu lernen. Und aber können wir gerne gleich noch drüber sprechen, wie sich das eigentlich auch differenziert, so die, das klassische Data Mining und dann so die Parts, die wir alle als KI sehen, bezeichnen und auch natürlich zukünftig immer stärker im Fokus haben werden.
Okay, ist das wirklich das Problem der Marketingabteilung, dass Sie jetzt sagen, okay, wir brauchen mehr Daten und brauchen Methoden und Systematiken, mit denen wir das sammeln, strukturieren und auswerten können?
Problem weiß ich nicht, vielleicht Chance, ja, oder vielleicht Problem und Chance, mehr Daten zu haben. Ich glaube, Daten liegen sehr häufig sehr in sehr großen Mengen schon vor. Aber wie nutze ich diese? Wie binde ich die in sich? Und welche Methoden wende ich an, um eben den Rationalitätsgrad, der mir dadurch gegeben werden kann, in der Betrachtung, in der Vergangenheitsbetrachtung, aber eben dann auch in die Prädiktion, in die Zukunftsbetrachtung. Und ich glaube, so der große Part, den wir derzeit, glaube ich, so als größte Welle in unserer Wirtschaft haben, ist eben erstmal die Daten zur Verfügung zu haben. Ich habe zwar die Daten, aber ich habe sie noch nicht unbedingt so, dass ich sie nutzen kann, dass ich sie analysieren kann. Welche Daten wähle ich aus? Was ist meine Zielsetzung? Und vielleicht dann auch in die Ebene zu gehen, wie sagt man es auch, gerade Dr. Johann, mit dem wir auch von der Uni Mannheim sehr eng zusammenarbeiten, in den Kontexten, der auch Mitgesellschafter ist, einer Tochterunternehmung von uns, der Performance One Brain, mit der wir ganz explizit diese Datenanalysen auch institutionalisieren, sowohl für unsere Kunden wie auch für unsere Kunden. Auch mit ihm, ja, diskutieren wir und sagen, spannend ist natürlich da, wo Antworten entstehen, wo wir uns gar keine Fragen gestellt haben. Ja, da wird's dann, da gehen wir dann vielleicht ein bisschen, ja, von der vom explorativen Ansatz dann wirklich auch noch eins tiefer eben in diese, ja, sich selbst lernenden Systeme, wie man ja eigentlich dann KI am ehesten beschreiben kann über neuronale Netzwerke. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld eben aus dieser, ich habe Daten, hin zu, was mache ich damit, wie agiere ich mit diesen, was will ich damit erreichen und wie setze ich das Ganze dann technologisch, methodologisch um. Das ist, glaube ich, so der Weg, wo sich viele Unternehmen heute befinden.
Das stimmt schon. Welche Anwendungsfelder mit welchen Anwendungsfeldern beschäftigt ihr euch denn am meisten jetzt in diesem Kontext, also als Performance-Agentur? Was sind so die Anwendungsfelder? Also Kundengewinnung vermutlich, Kundenkommunikation, so das Übliche, oder gibt es da noch mehr?
Ja, also im Performance-Bereich sind es genau die Themen, die du ansprichst. Wie kann ich meine Zielgruppe besser verstehen? Wie kann ich meine Marketing-Aktivitäten eben auf diese, sag ich mal, auf das tiefere Verständnis meiner Kunden und meines Geschäftsmodells anwenden, um dann eben wiederum Ziele zu erreichen, die jetzt im Performance beispielsweise eben darin liegen, Umsatzwachstum oder Umsatzgenerierung und auch Ergebnisorientierung, also die Effektivität meiner Maßnahmen zu steigern, zu steuern. Aber es geht, glaube ich, schon auch an Rand- oder übergrenzende Gebiete. Welche Preissetzungen führe ich durch in sehr dichten Märkten? Welche Situationen, welche Einflussfaktoren wirken auf mein Business ein und entsprechend auch auf meine Agitation in der Marktbearbeitung, im Absatz? Und wie wende ich eben diese Einflussfaktoren an, um so mehr Effizienz, mehr Effektivität, mehr Outcome zu erzielen?
Absolut. Das hat natürlich ganz viel Veränderung auch im Unternehmen, denn oder bringt sehr viel Veränderung für das eigene Unternehmen, für die eigene Abteilung auch mit. Ne? Was sind denn da so die größten Herausforderungen für so eine Führungskraft, der jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt so mein erstes KI-Projekt in meinem Marketingbereich starten? Womit muss er sich dann auf jeden Fall beschäftigen? Was sind die No-Gos so aus eurer Erfahrung?
Also wie gesagt, KI, sich Fragen zu beantworten zu lassen, die ich mir gar nicht stelle. Ich weiß nicht, ob das der erste Schritt ist den wir gehen sollten als Unternehmen, als Führungskraft dann in einem Unternehmen, sondern ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was habe ich für Möglichkeiten, für Datenmöglichkeiten, welche Einflussfaktoren kann ich wie aktivieren für meine Ziele, für meine Handlungsfelder, für meinen methodischen Einsatz. Und dann ist es natürlich eine gewisse Form, auch eine neue Form der Rationalität. Ja. Wie agiere ich mit Transparenz? Ich bin sprichst du Führungskraft an in einem Unternehmen. Wie kann ich natürlich, ein Unternehmen ist immer ein politisches System, ist ein systemtheoretisch gesehen, habe ich verschiedene Faktoren, habe ich Kulturwerte, habe ich gemeinsame Zielorientierung, habe Anpassungsfähigkeit, wenn man jetzt bei Partners bleibt und sind es natürlich auch Faktoren, die den Systemerhalt generieren. Und ich will nicht sagen, dass Transparenz da ein Feind ist, sondern ein Motor, ein Medium. Aber eine Rationalität und Transparenz über Strukturen, über Hierarchien neu zu erleben, auch anders zu diskutieren, hat eine gewisse kulturelle Herausforderung oder auch Chance für ein Unternehmen, sich eben über Führung neu Gedanken zu machen, über Prozesse neu Gedanken zu machen, nach Governance sind sicherlich Themen, die damit reinspielen. Also es ist sicherlich auch ein kultureller Transformationsprozess mit der Datenbasiertheit, mein Unternehmen erstmal zu sehen, dann vielleicht auch stärker zu lenken, zu steuern. Und das ist aus dem ganz großen klassischen Management sicherlich nicht unüblich, seit SAP sich gegründet hat, um mehr Transparenz zu geben, schnellere Informationstiefe zu geben. Jetzt zieht sich das aber in verschiedenste Ebenen, in Subebenen, und das Ganze zu alignen und auch für Verständnis zu sorgen, auch hier weiterhin eine Funktionalität in meiner Sozialität zu haben, ist da natürlich ein Spannungsfeld auch. Ja. Also sich zu konfrontieren mit einer Rationalität ist nicht immer einfach und auch nicht immer einfach, damit umzugehen und diese zu steuern, diese zu lenken. Denn die alte Führungskraft hatte immer recht. Ja. Vielleicht nur 80-90%. Das hat dann auch ihren Status ausgezeichnet, dass sie doch eine gewisse Trefferwahrscheinlichkeit hatte. Aber plötzlich kommt da eine mathematische Formel und sagt mir, das ist die Realität. Und dann, glaube ich, brauche ich ein gewisses Selbstbewusstsein und eine gewisse systemische Lenkungsfähigkeit, um dann auch wieder damit umzugehen, als System wie auch als Mensch.
Ja, ich komme da auch sofort so ein paar Unternehmen gleich so ins Gedächtnis hinein, so ganz aktuell, mit denen wir zusammenarbeiten, wo das tatsächlich auch so ist, wo man es live beobachten kann, ne? Wo dann einfach dann die Subjektivitäten sehr, sehr starker Funktionslevel hat in diesen Unternehmen und die von dir angesprochene Emotionalität häufig dann auch die entscheidungsleitende Basis ist. Ne? Und wenn du jetzt mit SAP natürlich ankommst, ich denke jetzt gerade so im Mittelstand ist das sicherlich nicht ein Thema dort, für sehr viele jedenfalls nicht, noch nicht. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte für meine kleine Marketingabteilung mit 100 Mitarbeitern hier im Gesamtunternehmen Objektivität hineinkriegen, sau schwierig. Ja? Also aus meiner Überzeugung kann das eigentlich gar nicht funktionieren. Deswegen sind die ja auch häufig oder sind sehr viele auch immer so auf der Suche nach so dem Quick Win, ja, so nach der App, nach dem Algorithmus, nach dem Tool. Was fallen dir denn so spontan so für Tools oder Algorithmen ein, die so ein kleiner Mittelständler oder so ein mittlerer Mittelständler mit 250 Leuten nutzen könnte? Hast du da so Erfahrungen oder Hinweise oder womit man sich da schon mal beschäftigen könnte, um so ein Quick Win zu erzeugen, um sich in das Thema mit dem Thema zu beschäftigen?
Also ich finde, du beschreibst da was ganz Gutes, nämlich den Nutzen, der entsteht. Ja? Und Quick Win, und wo kann ich eigentlich erleben? Wo kann ich anfangen, sowas für mich zu generieren? Wo kann ich dann auch wieder beginnen, die kulturellen Fragen um mich herum zu klären und wie gehe ich damit um? Und da beginnt es, wie wir finden, schon genau das, indem ich eben in der Deskription und mit einfachen Data Mining Gedanken starte und mir erstmal Zusammenhänge klar mache. Hat Wetter Einfluss auf die Kaufaktivitäten meiner Zielgruppen? Ja? Haben Finanzmarktdaten Einfluss darauf? Also vielleicht die ersten Schritte zu machen, ein gemeinsames Verständnis auch zu schaffen für die Themen, die wirklich faktoriell in meiner großen Gleichung eines Unternehmens Mehrwert bieten oder Insights mir geben, um damit dann das Ganze auch ja, wie eine Zwiebel langsam aufzuschälen. Und um das, man kann es sich in Anführungszeichen, ich will nicht sagen, noch einfacher machen, aber man kann natürlich auch da ansetzen, wo klar ist, dass KI oder Datenanalyse schon von jemand anders für mich getan wird. Also ich mache es jetzt ganz einfach und sage, ich kann natürlich heute, wenn ich Google als einen Marketingkanal nutze oder Facebook oder entsprechende datengetriebene Modelle, nutze ich automatisch deren im Hintergrund laufenden Methodologien schon mit, kann darüber auch erleben, kann daraus schon auch ganz klaren Nutzen ziehen. Ja, denn wer es einsetzt, wer diese datengetriebenen Methoden einsetzt, weiß, welche Hebel teilweise dort auch schon ganz, ganz konkret dann auf mein Businessmodell wirken. Also das sind so, glaube ich, so, wären so zwei Spannungsfälle, die ich nutzen würde. Ich würde einerseits konkret anwendbare Möglichkeiten schon nutzen, wo sie eben durch externe Dienstleister funktionalisiert sind, und dann mich aber auch da rein begeben, in meinem eigenen Geschäftsmodell mit ersten Zusammenhängen zu lernen, wo überhaupt Daten einen Impact haben, und sich dann langsam über diese Themen heraus, über die Nutzenebenen immer tiefer in diese Datenanalyse-Themen zu gehen. Und vielleicht kommt dann auch der Punkt, dass ich in einem Anwendungsfall tatsächlich auch eine KI anfange zu entwickeln für etwas, ein erstes neuronales Netzwerk, was dann vielleicht so viele Impulse bekommt, so schnelle und große Datenmengen Impulse bekommt, dass es dann wirklich auch sinnhaft ist, dass dieses System ja, aus einer prozessierenden Logik rausgeht und eher ja in dieser zufälligen Verkettung eines neuronalen Netzwerkes dann auch deren Möglichkeiten nutzt, um Signale zu nutzen, die ich selbst gar nicht mehr sehe, die sich dann in sich zu dieser Funktionalität binden. Aber da bin ich ehrlich, das ist dann wirklich schon, da geht's schon in Rocket Science Themen, und da würde ich schon behaupten, das ist dann die Spielwiese derzeit von den großen GAFAs, das ist die Spielwiese von hochgradig marketing-effizienzorientierten Unternehmen wie Zalando, wie ganz große Player in den Märkten, die natürlich schon seit Jahren mit Daten arbeiten und auch methodisch da relativ weit vorne dabei sind.
Ja klar, die haben natürlich die Investitionen, Technologien und die Kooperation mit den Forschern natürlich ganz klar. Also da müssen wir erstmal tief Luft holen, und deswegen ein ganz kurzer Jingle und danach geht's weiter, dass wir uns mal vielleicht den einen oder anderen Use Case anschauen können, wie das in der Praxis dennoch auch für Mittelständler aussehen kann. Bis gleich. Ja, wir haben vorhin schon so zwei Use Cases angesprochen, ne? Also einmal das Thema Kundengewinnung und das Thema natürlich auch Absatzmaximierung für die eigenen Produkte und Dienstleistungen. Jetzt hat sich ja in den letzten Jahren so eine gewisse Funnel-Logik im Marketing etabliert, für die es nicht wissen, ne? Also das ist das typische AIDA-Konzept, hat vielleicht jeder schon mal gehört, ne? Attention, Interest, Desire und Action. Für die Konzeption und Durchführung von Verkaufsprozessen und Informationsprozessen. Jetzt sind diese Funnel natürlich mittlerweile sehr, nicht nur vier Phasen, sondern es gibt welche mit 7, es gibt welche mit 9. Wir haben sogar schon mal einen gemacht mit 12 Phasen, wenn man so im digitalen Marketing ist. Jetzt arbeitet ihr mit sowohl mittleren als auch großen Unternehmen sehr zusammen. Was kannst du beobachten bei dieser Funnel-Logik? Geht man da tatsächlich darauf ein? Entwickelt man tatsächlich dezidiertere und differenziertere Funnels in der Kundengewinnung? Oder wie sieht das gerade so aus? Was ist so euer Bild, das ihr gewinnt?
Spannende Frage, Gerald. Ich fasse mal so an, wo ich eben auch stand, eben diese Rationalität, wie Unternehmen damit umgehen, das hat natürlich auch einen gewissen Change-Charakter. Und ich würde vielleicht sogar noch vor dem AIDA anfangen, also vor eigentlich dem Punkt, wo wir anfangen, mit den Zielgruppen zu agieren, wo wir eigentlich versuchen, diese Methodiken dann zu forcieren, so dass eben diese Effizienz entsteht. Sondern gehen wir vielleicht noch einen Schritt zurück und nehmen uns mal einen Konzern X, der sich überlegt, gehe ich in den Direktabsatz? Ich habe ein großes Händlernetz. Ich möchte eigentlich meine Händler stärken. Ich bin auch da immer wieder in einem politischen Spannungsfeld und überlege mir aber als großer Blue Chip, das ist auch ein ohne Namen zu nennen, konkreter Praxiscase. Überlege mir als Blue Chip, wie muss ich meine Kunden auch auf Amazon bedienen? Vielleicht mit Produkten, die heute noch nicht üblich sind, bei Amazon zu kaufen. Und wie bahne ich mir meinen Weg dahin? Und da geht's schon mal los, wo ich anfangen kann, mit Datenanalyse mir eine Rationalität zu generieren. Denn und auch an uns war die Aufgabenstellung, wie können wir eben direkt an den Kunden gehen? Wie können wir diesen Direktabsatz als neues Modell für uns als Konzern forcieren? Aber die große Befürchtung war in dem Kontext, wir werden unsere Händler sabotieren. Wir werden uns eigentlich, wir werden den Umsatz wegnehmen, wenn wir Teile unseres Produktportfolios in den Direktabsatz spielen. Direkt zum Kunden. Und das war jetzt beispielsweise ein Projekt. Wir haben für den Kunden mit dem Kunden gemeinsam über ein Testprojekt herausgefunden, dass es eben keine Kannibalisierung gibt oder eine marginalste Kannibalisierung im 1-2%-Bereich. Aber die subjektive Wahrnehmung hat vorher, die systemisch subjektive Wahrnehmung gesagt, wir kannibalisieren uns da um 30-40%. Wir können das nicht tun. Und über so eine relativ einfache Klarheit konnte eigentlich ein ganzer Konzern sich plötzlich offenstellen, konnte auch Beweis führen für die Menschen, die natürlich dann auch Angst um ihre Pfründe haben und um ihre Verantwortungsbereiche und der Händler an sich auch, dass es ihn gar nicht betrifft, sondern sogar ihn stärkt, dass er dadurch eine Klarheit gemeinsam mit dem Konzern erzielen kann, wie diese Direktabsatzwege geplant und funktionalisiert werden. Und so wurde eigentlich schon bevor überhaupt die Marktaktivierung stattgefunden hat, über Datenanalyse ihm die Sicherheit gegeben, hier den richtigen Weg zu gehen. Im Sinne seiner Kunden, im Sinne seiner Partner, seiner Händler und natürlich im Sinne seines eigenen Systems. Und ich glaube, da kann man meistens ansetzen, eben über Zusammenhänge, über Erklärungsmuster, die sich weit als Theorem bis zum Märchen, will ich nicht sagen, aber durch die große Organisation ziehen. Und dann geht es aber natürlich auch ganz konkret in diesen Funnel-Logiken. Ja, und da wird es natürlich spannend, wenn ich bleibe mal wieder bei einem Mittelstand, kann man zum Beispiel ein Unternehmen, über das ich jetzt denken will oder sprechen will, schon bezeichnen noch, ist aber ein sehr, sehr trotzdem ein großes Unternehmen mit sehr, sehr hohem Mediavolumen. Und für diese Unternehmen ist die Herausforderung, dass sie nur eine begrenzte Anzahl an Offline-Momenten haben, die sie dem Kunden online anbieten. Und hier war die Fragestellung, weiß ich denn, was ist der Grenzpunkt dessen, was ich Offline-Termine anbieten muss, um eine möglichst hohe Effizienz meiner Marketingmaßnahmen zu haben? Hier haben wir beispielsweise noch relativ klassisch im Explorativen herausgefunden, wo sind eigentlich die Grenzpunkte, also es ist kein großes Friseurunternehmen, aber es könnte eins sein. Und wir stellen uns mal vor, wir wollen einen Friseurtermin online buchen und sehen auf so einer Übersicht der nächsten Woche 3 Termine. Oder ich sehe 10 Termine. Und unser Theorem war, sehe ich 3 Termine, sage ich, oh Gott, ich mache meinen Kalender gar nicht auf. Den Abgleich wird eh nicht klappen. Bei 10 Terminen, die ich dort frei sehe, unser Theorem wird jemand aber sagen, da wird sich schon einer matchen. Also mache ich meinen Kalender auf und buche einen Termin. So, und hier war unsere erste große Analyseschritte waren eben, gibt es hier eine Logik, ab wie viel freien Terminen steigt die Konversionsrate, ab wie viel freien Terminen schaffen wir also die Action, dass derjenige die Handlung ausführt, einen Termin bucht. Das haben wir evaluiert, konnten diese Grenzpunkte finden, konnten diese Grenzpunkte auch über ein ganz, ganz breites Händlernetz unterschiedlich teilweise differenzieren. Und diese Logik hatten wir. Und dann sind wir dazu übergegangen zu sagen, wie kann ich aus dieser Logik eben auch die Effizienz konkret steigern. Und hier haben wir dann auch tatsächlich KI entwickelt oder eine KI-Logik entwickelt. Und heute kommt ein großer Datenstream täglich zu uns an und sagt uns, wie viele Termine sind in hunderten Filialen frei heute und für die nächsten 7 Tage. Und wo spielen wir nun welchen Mediadruck auf welchen dieser hunderten Händler, um immer den Idealzustand zu nutzen, der freien Termine, der Logik, wie der Mensch sich dazu verhält. Mhm. Extremer Hebel daraus entsteht. Denn genau das, wenn sozusagen das Netzwerk weiß, dort sind heute nur noch 5 Termine, im anderen sind noch 8 Termine, dann lernt es eben um, lernt aber auch mit den einzelnen Signalen der unterschiedlichen Standorte. Und wir können heute sozusagen auf dieses kleine neuronale Netzwerk schauen, verstehen nur noch die Hälfte, steuern aber sozusagen die Strukturen im Umfeld und erleben, wie effizient sich dadurch Werbeleistung, Marketingleistung zu Unternehmensnutzen wandeln lässt, indem eben diese Grenzpunkte, die nicht starr sind, sondern sich eben aus der Dynamik, aus völlig anderen Umweltfaktoren, die wir gar nicht mehr messen müssen, sondern eben innerhalb dieser Mechanik entstehen diese Trigger, die dann eben auslösen, im richtigen Moment die Zielgruppe mit der richtigen Anzeige zu bespielen und ihn zu aktivieren eben zu seiner Buchung. Ja. Das mal so als Anwendungsfeld, wo es sich ganz konkret im Funnel, also in so einem AIDA-Modell dann hin zu Action, sage ich jetzt mal, eine Mechanik entwickelt oder entwickelt haben, die dann entsprechend den Effekt auslöst.
Ja, das ist extrem spannend. Also danke für diese zwei wirklich sehr, sehr treffende Beispiele, ne, die du aus eurer Praxis da berichtet hast. Und das zeigt ja auch, dass man sich mit einer Sache eigentlich in der Vergangenheit immer viel zu wenig beschäftigt hat, das ist nämlich in der Tat die Zielgruppe. Ja. Und wenn du denn in dem Funnel dir mal so diese ganzen Funnel-Logiken anschaust, dann interessiert da meistens häufig eigentlich diese Zielgruppe nicht, im konzeptionellen Bereich jetzt erstmal. Ne. In der Praxis häufig anders. Deswegen ist ja immer eine der wichtigsten Empfehlungen, wirklich bei seiner Zielgruppe erstmal zu beginnen und zu überlegen, okay, ich muss ja jetzt nicht erstmal Kunde oder Zielgruppe gleich alle ansprechen, sondern dass ich einfach so vielleicht meine A-Zielgruppe oder eine B-Zielgruppe mir suche oder vielleicht sogar eine C-Zielgruppe, um dann mit denen zu testen, so sequenziell, Schritt für Schritt mit denen dann solche Maßnahmen, solche performanten Maßnahmen dann auch wirklich durchzuexerzieren. Ne? Und wenn es dann funktioniert, ja gut, dann kannst du auf die nächste Zielgruppe gehen und so weiter. Also diese Erfahrung machen wir. Da ist sehr viel Ungeduld im Marketing, weil das braucht Zeit und Hören. Und manchmal ist das eine oder das andere oder manchmal auch beides dann nicht situativ vorhanden. Ja, klar, weil Marketingmaßnahmen macht man immer, wenn gerade kein Absatz ist oder ist immer dasselbe Thema. Ne?
Obwohl ich da darf ich auf jeden Fall auch Marketingabteilung ein bisschen Schutz nehmen. Ich glaube, wir haben heute auch da in den letzten 10 Jahren viel, viel data-driven Next Generation dürfen wir heute erleben. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz anderer Zugang zum Marketing. Vor 25 Jahren ist grün schöner als blau oder nicht, waren so die zentralen, vielleicht auch mal die zentralen Fragen. Vielleicht eher in der Kommunikation oder Werbung, ja, ist der Messeboden Hochfloor, Tieffloor-Teppich. Und heute haben wir da natürlich auch ausgelöst durch hohe Relevanz von digitalen Absatzkanälen, ob jetzt im direkten Umsatz oder eben in der Aktivierung von Terminen, Bestellungen, Anfragen etc., habe ich heute natürlich einen ganz anderen Fokus, eine ganz andere, auch ja, hohen Bildungsgrad. Wenn ich von uns sprechen darf, Performance One, ich glaube, wir haben 95% studierte Leute bei uns. Da sitzen ja wirklich die schlauesten Köpfe hinter den Knöpfen. Das darf ich nicht nur behaupten, das muss es sein, weil wir da natürlich mit Mathematik und Rationalität und aber auch mit hoher Fehlerkultur immer wieder in den Vorgehensweisen uns auseinandersetzen müssen. Und da entsteht heute schon ein Diskurslevel oder auch Verfahrenswege, die schon auch eine hohe rationale Richtung haben. Ja. Also mit den heutigen Methoden auf eine Welt von vor 15 Jahren treffen. Da war Goldgräberstimmung in diesen Performance-Kontexten. Wer verstanden hat, dass er diese Daten nutzt, war damals hoch bevorteilt. Zum Rest heute hat sich das, glaube ich, schon zu einem Standard entwickelt, dass eben ja Marketing da angetrieben sein muss.
Und ich darf mit Stolz und auch mit Freude natürlich auch nochmal ergänzen, dass wir einen Teil eurer hochperformanten Leute gemeinsam ausbilden. Ja, das ist ja auch ganz toll. Man ist große Freude, immer wieder zu hören und zu beobachten natürlich auch. Aber was machst du denn jetzt oder was machen wir denn jetzt eigentlich in der Tat, wenn jetzt so ein Unternehmen auf euch zukommt, also ein mögliches potenzielles Kundenunternehmen und sagt irgendwie so, hier, pass mal auf, ich habe hier eine Excel-Tabelle, da sind meine irgendwie 270 Kunden drin. Und ich möchte die erhöhen innerhalb von einem Jahr auf 1.000 Kunden. So. Das ist jetzt natürlich eine Beratungstätigkeit, ohne Frage, aber jetzt hat er weder neuere Algorithmen, Technologien im Unternehmen, von SAP ganz zu schweigen, sondern kommt wirklich so mit MS-Office-Lösungen an. Was würdet ihr dem raten, wie er denn starten kann oder sollte oder vielleicht auch gar nicht starten sollte?
Das ist aber eine Frage, Gerald. Kommt natürlich darauf an, was für ein Unternehmen, was für Kunden, was für zusätzliche Kunden will er generieren, ja, was will er eigentlich erreichen. Ich würde da, glaube ich, schon mit einigen Gegenfragen kommen müssen. Ja. Und dann, ja, ist, du hast schon beschrieben, was ist meine Zielgruppe, welche Persona hat die, obwohl wir auch Personas natürlich immer aus Theoremen aufgebildet werden und dann nochmal datenmäßig heutzutage validiert werden sollten oder auch vielleicht in eine Art dynamisches Persona-Denken überführt werden kann. Und es gilt natürlich schon, genau das zu verstehen, was ist mein Markt, was ist, wie funktioniert die Zielgruppe, welche Funktionalitäten, Ansprechfunktionalitäten, Trigger, welche Kanäle, welche Methoden, wo habe ich sie erreichbar, wie sieht der Customer Journey meiner Zielgruppe aus, wie bewegt sie sich durchs Netz, durch die Welt, wenn sie Informationen beschafft, wenn sie Ziele für sich erreichen will. Und dann gilt es eben, diese Methodologien zwischen Geschäftsmodell und Zielgruppe so zu entwickeln und aufzusetzen, dass eben die Ergebnisse erreicht werden, dass ich eben 5.000 Anfrage kriege, um dann meinem Vertrieb diese Anfragen zu geben, damit der die nächsten 750 Kunden daraus macht oder eben die Plattformen, die Customer Journeys so anzuschärfen, dass sie eben online zu neuen Kunden werden. Sehr verflacht jetzt für mich ausgedrückt. Ich denke, das ist doch eine sehr komplexe Frage eigentlich für eine, mit dem sich jedes Unternehmen beschäftigt, und es gibt da x 100 verschiedene Wege, natürlich dann auch so ein Ziel zu erreichen. Ja, und das ist eigentlich auch das, was man beschreiben kann, wenn heute meine Kollegen von Performance One vor ihren Rechnern sitzen, dann sind da große Bildschirme und viele Zahlen, die eben darstellen, wie sich die Zielgruppe und das Geschäftsmodell aufeinander zubewegen über diese Methoden und wo viele Stellschräubchen sind wie beim Riesing Equalizer, um diese Wege eben zu optimieren, um den Kunden, unserer Kunden es einfach zu machen und gut zu machen, zu ihrem Ziel zu kommen. Nämlich dann zu unserem Kunden, um dort sein Business zu generieren.
Okay, ja klar. Pragmatische Frage, die ich aber auch oft höre, die auch oft an uns und mich gerichtet wird, mit der Hoffnung, jetzt mal die schnelle Antwort zu geben. Und so insofern ist sie natürlich auch immer provokativ und testet natürlich dann auch erstmal den möglichen Kooperationspartner, ist ja klar, ne? Also jetzt hast du abschließend gesagt, okay, also ihr arbeitet schon mit Marketingleuten zusammen, die bei diesem Thema Data-Driven Marketing schon also eine Sensibilität haben, teilweise da auch schon eine gewisse Professionalität sich erarbeitet haben, gerade so die jüngeren Kolleginnen und Kollegen da in den Unternehmen. Aber es gibt natürlich viele, die jetzt, sage ich mal, noch an den Stellschrauben des Konzern und des Unternehmensmarketings sitzen, die kommen so aus unserer Generation. Ja? Du hast gesagt, 48, bin über 50, die es sich schwer tun, in dieses Thema einzusteigen, weil es ja auch eine gewisse Abstraktion erfordert, es dann aufs eigene Geschäft zu konkretisieren. Darum, was würdest du empfehlen, was sind so deine Erfahrungen, was kann so eine Marketingfachkraft oder Führungskraft tatsächlich tun, um sich fit zu machen? Kennst du da Ressourcen oder ohne jetzt gleich euch zu kontaktieren, in euren Vertriebsfunnel zu kommen, was natürlich schön für euch wäre, aber gibt es vielleicht so objektiv nüchterne Informationsquellen, die du empfehlen würdest oder die du in der Vergangenheit auch schon empfohlen hast oder auch selber erfahren hast?
Also ich glaube, die Medien haben da ziemlich eingeschwenkt. Ja. Also während auch eine beispielsweise W&V, so der klassische Transporteur der jeweiligen Wellen und Trends im Marketing oder ja, jegliche Literatur auch, die sich heute auch sehr konsequent eigentlich mit diesen Themen auseinandersetzt. Ich glaube, man kann einfach mitlesen, um sich zu sensibilisieren. Ich glaube, es ist nicht unbedingt notwendig, jetzt in Stanford ein Studium zwischenzuschieben, um sich da in die Tiefe reinzubohren. Denn Management heißt ja auch immer Vertrauen, Führung, mit den richtigen Menschen die gemeinsamen Ziele auf einer Kulturebene zu forcieren und Ich glaube, dass gerade Führungsqualitäten oder ja, Führungsqualitäten gefragt sind in dem Kontext, eben die mit den richtigen Menschen zusammen diese Wege zu bestreiten und auch auf einer Vertrauensbasis mit dieser Rationalität der Daten gemeinsam zu agieren. Und vielleicht sind sogar Führungstheorien oder moderne agile Führungsansätze oder agile Arbeitsweisen, ich sag mal so rum, und eben die kollaborative Führungsmethoden so der Weg, wo ich mich drauf spielen würde als Manager heutzutage. Mit Zahlen umzugehen, bin ich, glaube ich, im Management vom KMU bis zum Konzern gewohnt. Und eigentlich ist es ja eher eine Verlängerung eigentlich der Zahlengetriebenheit, der diese Rollen schon unterliegen, eben dann auch in diese Ebenen, die Execution zu diesen Zahlen bringen. Deshalb glaube ich, kann man sich relativ einfach mitlesen von FATS bis WNV, und das ein oder andere Fachbuch hat in der nächsten Auflage eben dann wieder im Controlling-Part auch oder im Marketing-Controlling-Part dann auch wieder die entsprechenden Kapitel dazu ergänzt, die sich dann eben mit solchen Themen auch auseinandersetzen. Und man muss sagen, es ist spannend. Also es ist hochgradig interessant, eigentlich so diese Erkenntnisse, gerade auch im Marketing, wo man viel mit Theoremen, wie ich sage, aber auch mit viel eigenem Glauben agiert. Ich glaube doch, unsere Zielgruppe tut das und denkt so. Und wenn es regnet, dann hat es einen positiven Impact oder einen negativen Impact. Aber das mal zu erfahren, zu wissen. Und wenn man da mit einer Offenheit rangeht, wie man an Themen offen herangehen kann, dann glaube ich, ist das ein Erleben, was einem auch sehr, 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 sehr viel Spaß machen kann. Ja, und auch sehr, sehr bannend sein kann. Und vielleicht für den einen oder anderen Manager dann auch die Chance, ja, im richtigen Meeting mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nee Leute, die Realität ist so. Und so vielleicht auch manchen weißen Elefanten vom Tisch zu jagen, der in diesen sehr volatilen Zeiten auch ruckzuck eine stärkere Gefahr sein kann, wie in alter, tradierter Welt, wo sich Zyklen auch der Unternehmensentwicklung doch viel längerfristiger gestaltet haben, wie heute mit hoher Reaktionsfähigkeit, mit verschiedensten Absatzkanälen. Mache ich Amazon, mache ich kein Amazon, nur als großes plakatives Beispiel. Ja. So würde ich da angehen.
Super. Also ich werde in den Shownotes ein paar Quellen, wo man sich informieren kann, wo man sich weiterhören kann oder auch das ein oder andere Video und die angesprochenen Quellen wie W&V und so weiter natürlich auch verlinken. Klar, ihr schreibt bei Performance One, habt ihr auch einen eigenen Blog beziehungsweise dann auch Kommentarseiten und so weiter, wo ihr euch auch durchaus kritisch mit dieser ganzen Thematik auch beschäftigt. Werde ich gerne verlinken. Und was du jetzt auch nochmal gesagt hast, vielleicht so der abschließende Satz dazu, wir brauchen im Marketing eigentlich so etwas wie eine kindliche Neugier. Ja. Marketing-Leute sind grundsätzlich immer sehr neugierig, na klar, sicherlich, aber diese Neugier muss noch, ich glaube, so aufs Lebensjahr 10, 11, 12 zurückgegeben werden, wo einfach ganz viele Fragen gestellt werden, wie du sagst, auf die es eigentlich noch gar keine Antworten gibt. Ich glaube, das brauchen wir. Vielleicht ist das so ein guter Claim für unseren Podcast und ihr werdet sehen, wir werden es hören, ob das dann entsprechend dann auch so geclaimt werden kann. Okay, Dennis, ich danke dir sehr herzlich für deinen Input, für die Insights aus eurer Arbeit, aus eurer sehr erfolgreichen Arbeit, muss ich sagen. Und wer Kontakt zu euch und dir aufnehmen möchte, alles in den Shownotes. Herzlichen Dank und ciao.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis? Ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die KI-Toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de. Jeder kann KI.